Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Zugehört. Ich bin Susanne Grimm und ich spreche heute mit Professor Julia Gillen, Dr. Tina Klassen und Britta Beutnagel über förderliche Szenarien für den Einsatz von OER an Hochschulen. Wir wollen sprechen über Motivation, Voraussetzungen und nötige Rahmenbedingungen. Was braucht es, um OER und OEP, also Open Educational Practices, an Hochschulen zu verankern? Und wie ginge das nachhaltig auch ohne weitere Fördergelder? Aber jetzt erstmal ein herzliches Hallo in die Runde.
Hallo.
Hallo.
Hallo zusammen.
Bevor wir gleich näher auf das heutige Thema eingehen, möchte ich euch alle mal bitten, euch kurz vorzustellen. Wer möchte anfangen?
Ich kann mal anfangen. Mein Name ist Julia Gillen. Ich bin Professorin für Berufspädagogik, bilde also Lehrerinnen und Lehrer für das berufliche Lehramt aus an der Leibniz-Universität in Hannover und bin gleichzeitig auch Vizepräsidentin für Studium und Lehre hier. Das heißt, alle Fragen von Lernen, Studium und auch Bildungsmaterialien interessieren mich gleich doppelt. Genau, das Ganze mache ich jetzt seit 2011 hier an dieser Hochschule und das mit großer Begeisterung.
Ja, Tina Klassen, mein Name. Ich bin Geschäftsführerin für die Deutsche Angestelltenakademie und war zuvor Professorin für Personalmanagement und Organisation und habe mich viele Jahre im Hochschulkontext mit Hochschulverbünden der Rolle von OER für die Zusammenarbeit in Hochschulen beschäftigt und finde das Thema einfach total spannend, wichtig und mehr als relevant für die Hochschulbildung heutzutage.
Ich bin Britta Beutnagel, ich bin Master Bildungswissenschaften und habe nach meinem Studium zunächst im Team Berufspädagogik an der Leibniz-Uni Hannover gearbeitet und war in Forschung und Lehre zur Digitalisierung von Arbeiten und Lernen eingebunden. Und seit 2020 bin ich jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Informationsbibliothek in Hannover und bin dort im Team des OER-Portals Twillo dafür zuständig, Personen auf den Umgang mit OER vorzubereiten und Ihnen auch die Funktionen und Features von unserem Portal ein bisschen näher zu bringen.
Wunderbar. Dass Sie sich jetzt alle mit OER befassen, aus unterschiedlichen Kontexten heraus, das ist natürlich Voraussetzung für unser Gespräch. Jetzt würde ich allerdings ganz gerne noch wissen, eine meiner obligatorischen Fragen vorweg, wie sind Sie persönlich zum Thema OER gekommen und welche Berührungspunkte haben Sie mit OER in Ihrem Arbeitskontext und welche Aspekte sind Ihnen da am wichtigsten? Frau Klassen oder Frau Gillen, wer möchte?
Nee, super.
Ja, soll ich? Also zu OER bin ich über die Hamburg Open Online University gekommen. Das war eine Landesinitiative 2015 gegründet, damals noch von oder initiiert von unserem damaligen Oberbürgermeister Olaf Scholz, mit dem Auftrag an die Hochschulen, sich mit dem Thema Digitalisierung zu befassen. Und da war es ganz wichtig, auch darüber nachzudenken, wie man mit Fördergeldern auch nachhaltig umgeht. Versucht tatsächlich Hochschulen zu bewegen und aber auch zu öffnen, um aus ihrem Silo-Denken ein bisschen rauszukommen. Und das ist ja nun schon einige Jahre her. Und heute in meiner heutigen Rolle als Geschäftsführerin finde ich es total spannend, weil ich auch heute mit der Frage beschäftigt bin, wo wir eigentlich Bildungsmaterialien herbekommen. Also wir sprechen immer ganz viel von Content und da finde ich es interessant, auch in dem Kontext der beruflichen Weiterbildung darüber nachzudenken, wie kann man Bildungsmaterialien noch besser finden und nutzbar machen für unterschiedliche Bildungseinrichtungen und Bildungsbiografien. Und da spielt auch OER für mich eine ganz virulente Rolle.
Wie war das bei Ihnen, Frau Gillen?
Bei mir gibt es, würde ich sagen, so zwei Zugänge. Der erste Zugang ist dadurch, dass ich ja Lehrkräfte ausbilde, gucke ich, da hat man ja auch mal einen Blick dazu, wie wird eigentlich Lehrkräfteausbildung, wie findet die eigentlich statt? Und in meiner Wahrnehmung sind tatsächlich Lehrerinnen und Lehrer, die schon im Schuldienst sind, relativ aktiv auf diesen OER-Plattformen, es gibt ja unterschiedliche, und stellen da ihre Unterrichtsmaterialien ein, ziehen die raus. Und das können wir natürlich für die Ausbildung unserer Studierenden auch sehr gut einsetzen. Und da merkt man auch richtig, wie dieses Geben und Nehmen von OER wirklich funktioniert, weil die Lehrkräfte den Bedarf haben, einfach immer wieder ihre Stunden zu planen und Informationen zusammenzutragen. Das ist der eine Zugang. Und der zweite Zugang ist eher so ein bisschen abstrakter, sage ich mal. Dadurch, dass ich Vizepräsidentin für Studium und Lehre bin, werde ich gelegentlich eingeladen, irgendwo etwas über Lehre und Lernen zu sagen. Und war jetzt neulich auch bei der Konferenz der eben genannten Plattform Twillo unterwegs, wo man sich halt auch immer die Frage stellt, wie schaffen wir das in Bildungsinstitutionen, das Thema OER auch breiter zu stellen, weil wir eben auch bestimmte Hürden nur schwer überwinden in so einer Uni wie unserer. Also da fragt halt jeder, der es eigentlich tun könnte, ja, und warum soll ich das tun und was bringt mir das? Und diese Hürde, die müssen wir halt immer wieder bearbeiten und das ist ein bisschen Alltag.
Frau Beutnagel, wie war Ihr Zugang zum Thema?
Also vor meiner Anstellung an der TIB hatte ich schon mit offener Lizenzierung hier und da zu tun, weil ich leidenschaftlich gerne fotografiere und Bilder bearbeite und da spielt Creative Commons eben auch immer wieder eine Rolle. Und seit 2020 mit Beginn meiner Tätigkeit im Twillo-Team ist das Thema OER tatsächlich Hauptfokus meiner Arbeit geworden. Als kleiner Diskurs für diejenigen ZuhörerInnen, die Twillo noch nicht kennen. Wir sind das zentrale OER-Portal für die Hochschullehre in Niedersachsen und auch darüber hinaus. Wir sind MWK gefördert und mit 6 Verbundpartnern aus Wissenschaft und Lehre gestartet und nun in der zweiten Förderphase mit insgesamt 4 Partnern unterwegs. Und wir sind zum einen eine Infrastruktur für das Veröffentlichen, Suchen und Finden von offen lizenzierten Bildungsmaterialien. Wir sind aber auf der anderen Seite eben auch ein Kompetenzzentrum für Bildung und Beratung rund um OER. Und weil ich in diese Bildung und Beratung eben so eingebunden bin, stehe ich quasi morgens auf und denke an OER und gehe abends mit OER im Kopf auch wieder schlafen. Besonders schön an dem Thema finde ich diesen Gedanken der Kultur des Teilens, also gemeinschaftlich an Materialien arbeiten zu können, sie gemeinschaftlich weiterzuentwickeln und aktuell zu halten und das vor allem eben auch über die Grenzen von Institutionen hinaus.
Wunderbar, vielen Dank nochmal für den Hinweis auf Twillo und auch den Rahmen, den wir jetzt gerade gesteckt haben. Die Twillo-Konferenz, Open Up Twillo, war das im letzten Jahr, die auch Anlass war tatsächlich für unser heutiges Gespräch. Ich möchte heute anknüpfen an einen Blogbeitrag von Ihnen, Frau Professor Gillen, den wir letztes Jahr schon veröffentlicht haben, eben im Anschluss an die Open Up Twillo-Konferenz, in dem Sie über Learning in the Driver's Seat geschrieben haben, ein Mindset für Lernende an Hochschulen. Sie haben hier geschrieben über Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, also Gelingensbedingungen für den Einsatz von OER und OEP im Hochschulkontext. Jetzt ist die OER-Bewegung in Deutschland, war ja zu Anfang zuallererst eine Bottom-up-Bewegung, also gekennzeichnet durch aktive Beteiligung von einzelnen Lehrenden und wurde dann aber eben mit zunehmender Fördermaßnahmen durch den Staat eben zu einer Top-Down-Bewegung. Und ich würde daher gerne die Frage stellen, nach der Motivation und mit der Fragestellung auch beginnen. Welche Motivation kann zur Nutzung von OER im Hochschulkontext beitragen? Sowohl von Seiten der Lernenden als auch von Seiten der Lehrenden. Frau Beutnagel, gerne.
Ich kann da sehr gerne den Anfang machen. Also für Lehrende zunächst einmal bringen OER natürlich viele Potenziale und Vorteile mit. Also man kann die eigene Lehrtätigkeit beispielsweise in der wissenschaftlichen Community sichtbar machen und dadurch leisten OER auch potenziell so einen Beitrag zu einem Abbau von der Reputationsasymmetrie zwischen Forschung und Lehrtätigkeiten. OER sind natürlich ein wichtiger Baustein für die Gestaltung von Lehrveranstaltungen. Man kann dann aufbauen auf bereits erprobte Strukturen und, wie ich vorhin auch schon einmal kurz gesagt habe, es besteht die Möglichkeit, gemeinsam, kollaborativ Bildungsinhalte zu entwickeln und sie eben auch immer aktuell zu halten, gemeinsam iterativ Qualitätssicherung zu betreiben. Und für Studierende sind sie natürlich ein Materialpool, das zur Vorbereitung von Prüfungen oder auch von Seminargestaltungen genutzt werden kann. Aber was ich für beide Gruppen eigentlich viel wichtiger finde, ist, dass OER grundsätzlich einen Beitrag leisten können zu einer sehr zeitgemäßen lernerinnenzentrierten Gestaltung von Bildungsangeboten, weil sie die Möglichkeit bieten, natürlich auch für Lehrende und Lernende gemeinsam Materialien zu erstellen, sie weiterzuentwickeln und im Diskurs eben auch zu aktualisieren oder zu revidieren. Also Lernende können Vorwissen und Erfahrungen mitbringen und sie mit neuen Lerninhalten verknüpfen. Bildungsmaterialien einer Veranstaltung zum Beispiel für sich oder auch für andere Lernende durch ihre eigenen Erfahrungen bereichern und erweitern. Und das regt natürlich einen ganz aktiven Lernprozess an und kann auch dazu führen, dass die Rolle von Studierenden als WissensproduzentInnen gestärkt werden.
Frau Gillen. Ja, also das kann man tatsächlich auch super zusammengefasst, weil dadurch nämlich Lernen nicht nur in Schreiben, Lesen und Sprechen sich ausdrückt, sondern auch in so wie so ein Makerspace, in so einer Produktion von Filmen, Textdokumenten, Audiodokumenten. Also wir gerade in diesen OER-Materialien und Medien, die da entstehen, quasi die Vielfalt von Medien auch anders abbilden und das für manche Lernenden deutlich besser ist, als sich nur schriftsprachlich oder mündlich auszudrücken.
Vielleicht als Ergänzung dazu, es gibt ihnen natürlich auch eine Art von Wahlmöglichkeit. Lernende können selber wählen, wer ihnen zum Beispiel auch mal ein komplexes mathematisches System erklärt. Also man ermächtigt sie eigentlich schon in ihrem Lernprozess dazu, etwas zu tun, mit dem sie immer wieder in ihrer Zukunft auch konfrontiert werden, nämlich selbstständig Quellen zu suchen und zu finden und die zu bewerten, was so auf ihren Mehrwert hin zu bewerten. Und vielleicht, jetzt hattest du, Susanne, die Frage nach Lehrenden und Lernenden gestellt. Und ich würde tatsächlich sagen, eine Perspektive, die ich auch in der einen Studie, die wir durchgeführt haben mit den Twillo-Kolleginnen und Kollegen, nämlich die Perspektive der Hochschule, dass auch Hochschulen einen ganz großen Mehrwert auch dadurch haben, wenn sie OER fördern oder überhaupt sich mit OER auseinandersetzen, ist nämlich die Möglichkeit der Internationalisierung. Also Internationalisierung zu stärken, sichtbar zu sein im Internet, das ist das eine. Aber OER und die technische Ermöglichung von OER gibt auch die Möglichkeit, Lehrmaterialien mehrsprachig zu übersetzen. Und dadurch können sozusagen schon Zugänge für Studierende geschaffen werden, auch an den Hochschulen zu kommen, sich hier zu orientieren. Und das ist angesichts sinkender Studierendenzahlen in Deutschland, finde ich, ein ganz großer Mehrwert, über den auch Hochschulen auf einer strategischen Ebene nochmal anders nachdenken könnten.
Solche Anreize sind auch ein super gutes Stichwort, finde ich, denn viele der Vorteile von OER liegen ja so auf der Werteebene und es bedarf definitiv noch mehr struktureller Anreize, so ähnlich wie wir das bei der Open Access Bewegung gesehen haben, um noch mehr Lehrende dazu zu motivieren, sich wirklich mit OER auseinanderzusetzen. Drittmittelfinanzierung gibt es ja schon ziemlich viel als Anschub, aber auch so etwas wie eine Deputatsreduktion, wenn man viel OER erstellt hat, oder ein höherer Stellenwert von bereits erstellten OER in Berufungsverfahren oder ähnliches wären natürlich tolle Rahmenbedingungen, um noch mehr Lehrende dazu zu bewegen, sich mit OER auseinanderzusetzen und OER zu erstellen.
Ich würde da ganz gerne mal kurz reingreifen. Sie haben sich mehr oder minder auf die Vorteile von OER für die Lernenden bezogen, haben aber auch schon Verantwortlichkeiten auf Seiten der Lehrenden und auf Seiten der Organisation als solche genannt. Deswegen würde ich ganz gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und fragen, wo liegt da die Verantwortung bei den Lehrenden, bevor wir dann zum Verantwortungsbereich der Organisation kommen. Auf der Seite der Lehrenden machen sich ja Probleme auf, wie zum Beispiel die Auffindbarkeit und die Zugänglichkeit von Materialien. Das ist vielleicht eher eine Verantwortlichkeit der Organisation, aber was ist mit Chancengerechtigkeit und Barrierefreiheit? Denn OER können Teile der Lernenden ja auch ausschließen.
Kommt drauf an. würde ich sagen, wie ich das nutze. Also ich könnte ja auch in einer, also jetzt stellt man die Frage, was stellt man jetzt gerade als Lernsituation vor? Also ich könnte zum Beispiel als Lehrende sagen, ich greife auf ein OER-Material zu, weil die das besser können als ich. Zum Beispiel eine Erklärung einer komplexen mathematischen Theorie. So kann ich nicht so gut, können die. Und integriere das in meine Lehrveranstaltung als Video und erkläre es dann in den Präsenz, in den Studierenden, die da sind. Wenn ich es tatsächlich rein digital nutze, dann ist sozusagen die Anforderung an die Lernenden ja höher, weil sie es mehrfach hören können, zwar aber auch selbst verstehen können müssen und ich ihnen nicht so genau erklären kann, was, oder nicht so genau nacharbeiten kann, was sie möglicherweise nicht verstanden haben. Also die Frage ist ja, was ist die Barriere? Technische Barrieren können bestehen, müssen aber in Präsenzveranstaltungen nicht zwangsläufig bestehen. Und Verständnisbarrieren kann ich natürlich in Präsenzsituationen ein bisschen besser auffangen. Wobei jetzt ich mir nicht so sicher bin, ob ich die Frage richtig verstanden habe, was Sie mit Barriere meinten.
Ich glaube, was mir da durch den Kopf geht, wo du das sagst, Julia, ist, dass durch die technische Ermöglichung von OER, also OER muss ja nicht technisch sein, OER muss ja nicht digital sein, OER kann ja auch was ganz Haptisches sein, in Präsenz genutztes. Aber denken wir jetzt mal an Twillo, an die Plattform beispielsweise oder auch die diversen anderen OER-Plattformen, die es ja in Deutschland mittlerweile schon gibt, dann hat man dadurch natürlich die Möglichkeit, mit Untertiteln zu arbeiten. Wir haben das in diversen Projekten gemacht, dass wir nicht nur in unterschiedlichen Sprachen die Untertitel dann eingespielt haben, sondern auch auf Deutsch eingespielt haben. Und das ist viel leichter möglich, wenn wir da über freie, also befreite Materialien nachdenken und die in unterschiedliche Systeme einspielen können. Dann finde ich, hat das durchaus einen Mehrwert für Barrierefreiheit und Chancengleichheit. Das finde ich ist schon das, was Britta vorhin auch sagte. Da, das ist so ein Wert, den hören wir ganz oft, wenn es um OER geht. Der, finde ich, zeigt sich mir in jetzt der praktischen Auseinandersetzung mit OER nicht so. Und der zündet auch nicht, wenn wir mit Lehrenden sprechen, zu Chancengleichheit. Das ist zu groß. Aber zu sagen, ihr ermöglicht den Zugang und die Nutzung von euren OER-Materialien, wenn ihr das auf die Plattform stellt und eine Plattform unterstützt dabei, über Barrierefreiheit nachzudenken, da bin ich total d'accord.
Ich würde auch zum Thema Barrierearmut grundsätzlich sagen, dass OER inkludierend sind und den Zugang den Zugang zu Bildung, Information und Wissen für Gruppen öffnen, die sonst eventuell ausgeschlossen wären oder für die der Bildungszugang erschwert ist. Da gibt es einen sehr interessanten Talk von Anja Lorenz vom OER-Camp, wo sie auch nochmal anmerkt, dass es natürlich zum einen darum geht, Materialien möglichst barrierearm aufzubereiten. Das ist die eine Seite und da sind sicherlich die ErstellerInnen der Materialien gefragt, das zu gewährleisten. Aber OER ermöglichen ja beispielsweise auch einen offenen Zugang zu notwendigen Hilfsmitteln, um dann bestimmte technische Formate beispielsweise abrufbar zu machen. Und OER stehen ja auch für offene und oder gemeinsame Nutzung von bestimmten Standards, die dann wiederum einen Zugang erleichtern. Wenn wir jetzt auf die Auffindbarkeit gucken, da würde ich sagen, dass in der Verantwortung der Lehrenden natürlich zum einen steht, dass Materialien möglichst gut auffindbar gemacht werden. Das heißt also mit Metadaten umfassend beschrieben werden, damit sie eben auch in Suchmaschinen gefunden werden kann, dass sie natürlich über geeignete Kanäle verbreitet werden und nicht in so abgeschlossenen Schubladen liegen bleiben, nicht in einem Lernmanagementsystem bleiben, das nur bedingt frei zugänglich ist. Und hier sind natürlich so zentrale Orte notwendig. Und da möchte ich noch einmal kurz den OER-Suchindex ÖRSI als Einstieg und als Verbindungslied von ganz vielen dezentralen Portalen erwähnen, der ja darauf ausgerichtet ist, dass man mit einem technischen System möglichst viele Materialien eben auch finden kann.
Also zur Auffindbarkeit braucht es auch eine entsprechende Infrastruktur. Sie hatten, Frau Beutenagel, vorhin schon Anreiz- und Unterstützungssysteme von Seiten der Verwaltungsebene, der Schulorganisation, der Hochschulorganisation angesprochen. Deswegen hier nochmal die Frage, welche Verantwortung trägt die Organisations- und Verwaltungsebene an der Stelle, um diese notwendigen förderlichen Rahmenbedingungen zum Beispiel durch Anreiz- und Unterstützungssysteme zu schaffen?
Also ich würde sagen, dass es auf der institutionellen Ebene als allerersten Schritt ein klares Signal braucht. Also ein klares Signal für die Nutzung von OER, wo Lehrende motiviert werden, OER zu nutzen oder auch OER zu erstellen, wo Informationen gegeben wird, welche Nutzungsrechte liegen vielleicht bei der Institution und was darf ich als Lehrende mit meiner jeweiligen Statusgruppe eigentlich zum Beispiel im Hinblick auf eine Lizenz selbst entscheiden, Empfehlungen für eine bestimmte Lizenzierung und eine Transparenz zu Beratungs- oder Begleitungsangeboten halte ich dafür sehr, sehr wichtig. Und das alles kann man natürlich wunderbar zusammenführen im Bereich OER-Policy. Also eine Policy, die genau diese klaren Signale eben setzt. Und die sich natürlich auch gut an andere Strategien oder Vereinbarungen von Hochschulen andocken lässt. Die Hochschule Emden-Leer, wenn wir jetzt nach Niedersachsen gucken, und auch die HAWK sind schon vorangekommen, was diesen Prozess angeht. Da gibt es schon solche klaren Empfehlungen im Rahmen einer Policy. Die Universität Oldenburg, die LUH, die Uni Göttingen, Jade Hochschule sind da schon auf dem Weg. Und für all diejenigen, die sich dafür interessieren, wir bei Twillo stellen natürlich auch für diese Rahmenbedingungen Unterstützungsangebote bereit. Es gibt zum Beispiel eine Musterpolicy, an der man sich orientieren kann, ein Starter-Kit, um den Einstieg in die Policy-Entwicklung zu erleichtern und natürlich auch Workshops und Beratungs- und weitere Angebote dazu.
Ja, und man wundert sich immer, also ich wundere mich immer als Teil der Hochschulleitung, wie stark solche Signale über Policy, zum Beispiel über so eine OER-Policy, in eine Organisation reinwirken. Also wenn sich Leitungen ganz stark hinter solche Ideen stellen und sagen, wir wollen das, wir unterstützen das, nutzt das bitte gerne, dann werden ganz viele Hürden abgebaut, weil die Einzelpersonen doch immer eine große Unsicherheit haben, gerade in Richtung von technisch genutzten Medien. Also da gibt es eine hohe Unsicherheit, da will man immer nur das nutzen, was man sowieso schon kennt. Und deswegen sind solche Initiativen, denke ich, ganz wichtig.
Und natürlich, dass die Auseinandersetzung auch auf so einer strategischen Ebene immer auch dazu führt, sich strategisch auch mit dem Mehrwert von OER zu beschäftigen. Also das ist nicht nur, dass das Ergebnis sozusagen eine Wirkung entfalten kann in die Hochschule, sondern auch der gesamte Prozess dahin bewirkt ja nochmal, dass auch jede Hochschule für sich selber erkennen kann, was ist für mich jetzt der Mehrwert. Und deswegen, ich finde das ganz toll, so ein Starter-Kit zu haben und auch eine Initiierung und eine Hilfestellung zu haben. Wie kann ich denn so einen Prozess überhaupt anstoßen? Und dann aber in die eigene Hochschule zu gucken und sagen, wer sind denn auch die Pioniere? Wer sind die VorreiterInnen? Wer sind diejenigen, die uns auch mit guten Beispielen und guten Geschichten auch unterstützen können, eine solche Policy auch zum Leben zu erwecken in der Hochschule. Und das ist die Aufgabe dann auf der institutionellen Ebene, das zu identifizieren, damit sich ganz viele davon angesprochen fühlen, abgeholt fühlen und inspiriert fühlen. Weil ehrlich gesagt, das muss man auch sagen, OER ist nicht einfach. Also OER braucht Begeisterung und OER braucht Unterstützung. Und deswegen ist es gut, wenn man in seiner eigenen Hochschule und auch darüber hinaus in den Verbünden inspirierende Beispiele findet, die das schon vormachen.
Und gleichzeitig ist es ganz interessant, wie viele so Projektausschreibungen für Lehrentwicklungsprojekte auch immer so einen OER-Anteil haben, ne? Also quasi, wenn ihr gefördert werdet, bitte auch an OER denken oder für das und das mitproduzieren. Und trotzdem erstaunlich, wie wenig es dann doch durchsickert. Also es wird sozusagen von den Rahmenbedingungen relativ viel angeschoben und ist politisch auch toll gerahmt und gesagt, das ist uns wichtig. Und trotzdem ist es keine Routine. Also noch lange nicht. Mhm. Da, ja.
Da gibt es jetzt, gäbe es jetzt unterschiedlichste Möglichkeiten anzusetzen. Ich greife mal nochmal das Thema OER-Policies auf. Ganz kurze Zwischenfrage, wie sieht es bei den anderen aus? Frau Gillen, hat die Universität Hannover eine OER-Policy oder ist OER vielleicht im Rahmen einer Open Science Policy mitgedacht oder im Rahmen der Open Access Policy oder wie sieht es an der Universität Hannover aus?
Also tatsächlich auf meinem To-Do-Zettel steht OER-Policy an Rechtsabteilung weiterleiten. Also wir haben eine erarbeitet, erstmal bei denjenigen, die davon ein bisschen Checkung haben. Und dann muss das wie immer in solchen Organisationen rechtlich geprüft werden und so weiter. Und auf dem Weg sind wir jetzt. Also da haben wir uns auch an das gehalten, was andere Hochschulen gemacht haben, beziehungsweise die Muster-Policy von Twillo. Und arbeiten daran. Das ist ja ganz gut, wenn in Niedersachsen da so ein paar Dinge schon einfach vorgegeben werden. Aber unser Wunsch ist das. Insofern fragen Sie mich nächstes Jahr wieder oder nein, fragen Sie mich in 2 Monaten wieder, dann haben wir sie.
Wunderbar. Frau Klassen, wie sieht das bei Ihnen aus?
Ja, bei der DAA gibt's jetzt keine solche Open Policy, aber tatsächlich hatten wir damals, als ich noch an der TU Hamburg gearbeitet habe, eine Open TUAH Policy für Offenheit in Forschung und Lehre veröffentlicht, weil es uns damals schon ganz wichtig war, OER auch immer ein bisschen größer zu denken, als sozusagen als dieses Mindset, was du ja auch gerade angesprochen hattest, Susanne. Das sind ja nicht unterschiedliche Menschen, ob sie forschen oder lehren, sondern es ist ja immer die gleiche Person. Und ob ich offen bin oder nicht, kann man über die Forschung denken und man kann es über die Lehre denken. Und deswegen hatten wir damals an der TU den Weg eingeschlagen zu sagen, wir versuchen eine Open Policy für Offenheit in Forschung und Lehre auszugestalten. Und eine Infrastruktur zu entwickeln, die beides ermöglicht, also die nicht wieder auf unterschiedliche Systeme nutzt, sondern sozusagen auch Forschungsdaten öffentlich zur Verfügung stellt, genauso wie dann auch über die gleichen oder ähnliche Zugänge auch Lehrmaterialien zur Verfügung gestellt werden. Und das ist so das, wo ich sage, das sind ja alles die gleichen Menschen. Und wenn wir im Open Science Bereich oder Open Access Bereich es schaffen, einen solchen Mind Change zu bewirken, dann ist es doch ganz toll, wenn wir das auch im Lehrbereich schaffen und sozusagen davon eigentlich gegenseitig profitieren. So. Und diese Ganzheitlichkeit zu denken, das finde ich bei den Policies immer so wichtig. Ansonsten sind wir nämlich wieder bei den Silo-Denken, dass wir Lehre fördern oder Forschung fördern und dazwischen fehlt was. So, das, ja. Und Openness kann dabei ein Kleber sein.
Eine Frage noch zum Thema Open Policy und dann gehen wir aber weiter. Und zwar meine Frage hier an der Stelle, welche Schlüsselelemente sollte so eine Policy mitbedenken? Also es reicht ja nicht aus, dass man OER befürwortet und Lehrende dazu aufruft, ihre Materialien eben als OER zur Verfügung zu stellen, sondern es braucht ja auch des Weiteren, wir haben schon festgehaltene IT-Infrastrukturen, also Repositorien, Referatorien zur Verbreitung dieser Materialien. Was braucht es noch? Was braucht der einzelne Lehrende noch an Unterstützung von Seiten der Organisation?
Zeit. Das wird Ihnen wahrscheinlich jeder bestätigen und jeder, dass es Zeit braucht. So, ob die Zeit der Lehrenden selber oder die Zeit von studentischen Hilfskräften, aber es braucht in irgendeiner Form Zeit, um sich mit den Materialien, den Lizenzen und der Aufbereitung dessen zu beschäftigen.
Und dann kann ich mir auch vorstellen, nehmen wir an, er hat Zeit, dann ist quasi dieses Ad-hoc-Antworten bekommen. Und zwar auf das, was ich jetzt gerade da produziere. Das ist notwendig, aber gleichzeitig auch schwierig, weil ich kann natürlich immer irgendeine KI fragen, wie mache ich jetzt das oder wie mache ich das im Internet, aber manchmal hat man ja auch bestimmte Bedingungen an so einer Institution oder in seiner Sache und es bräuchte quasi sowas wie so eine Ad-hoc-Beratung institutionell gefestigt. Das ist aber halt nur schwer umsetzbar oder bezahlbar, aber quasi Antworten finden.
Also Freistellung von Lehrenden kam von Ihnen, Frau Klassen, eine Beratungsstruktur, Ansprechpartner zur Beantwortung von Fragen, die ad hoc aufkommen. Was noch?
Also was ich in meiner Studie noch rausgefunden habe, ist ein bisschen das, was Julia Gillen vorhin auch angesprochen hat, nämlich es geht ja auch darum, ihnen Sicherheit zu geben. Und Sicherheit gebe ich darin, dass ich entweder rechtlich berate oder auch diesen Öffnungsprozess vielleicht auch schrittweise mache. Also manche der Lehrenden, die ich damals befragt hatte an den niedersächsischen Hochschulen, haben gesagt, es war gut und es hat ihnen geholfen, dass sie erstmal nur in ihrem Fachbereich etwas öffnen konnten, dann für die Hochschule etwas öffnen konnten, dann in ihrem Hochschulverbund etwas öffnen konnten und dann hat es nichts mehr mit ihnen gemacht. Aber dieses schrittweise zu lernen, mir passiert auch nicht, wenn ich Dinge öffne. Da gibt es dann nicht den großen Shitstorm, wenn ich mich in einem Video präsentiere, sondern ich kann das erstmal schrittweise machen und vielleicht kriege ich ja auch erstmal Feedback von meinen Kolleginnen. Das war etwas, was mir auch noch so im Gedächtnis geblieben ist, wie Sicherheit gegeben werden kann.
Finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Herangehensweise, dass man tatsächlich Schritt für Schritt diesen Prozess und diesen Gang auch geht. Frau Beutnagel.
Wenn wir jetzt dahin gucken, wie es dann mit den Materialien nach der Veröffentlichung weitergeht, da braucht es natürlich eine ganz aktive Fachcommunity, damit das Material dann eben nicht liegen bleibt, sondern damit es weiter genutzt wird, damit es vielleicht die Basis ist für das nächste Projekt oder die nächste Lehrveranstaltung und dass eben dieses gemeinschaftliche Aktualisieren, Weiterentwickeln, die gemeinschaftliche Qualitätssicherung auch erfolgen kann.
Bleiben wir mal bei der Nutzung von OER. Gibt es da schon verlässliche Zahlen? Was lässt sich über die Nutzung von Plattformen und damit verbunden auch der Wertschöpfungskette, also der Wertschöpfung von der von Beginn mit der Finanzierung von der Produktion von OER über die Nutzung bis hin zur Weiterentwicklung von OER sagen? Gibt es da schon verlässliche Zahlen?
Also ich kann jetzt hier als Kennzahlen mal etwas von Twillo und vom Örsi nennen. Also wir haben aktuell bei Twillo mehr als 1200 Nutzende und mehr als 3400 Materialien. Und über den OER-Suchindex sind mittlerweile mehr als 81.000 offen lizenzierte Materialien zu finden. Eine konkrete Antwort auf Nutzungszahlen ist jetzt natürlich sehr schwierig, weil sich diese Nutzung ja schlecht nachvollziehen lässt. Sobald etwas offen lizenziert ist, gibt man es ein Stück weit aus der Hand und was dann mit dem heruntergeladenen Material letzten Endes passiert, bleibt so ein Stück weit offen. Und da kommen auch wieder diese Communities, die Fachcommunities zum Tragen. Das BMBF fokussiert zum Beispiel in einer Förderlinie jetzt so eine Community-Bildung, um eben Nutzung sichtbarer zu machen und auch um Nutzung von OER gezielter anzuschieben. Und natürlich ist dann da auch Begleitforschung eben ganz zentral.
Eine vielleicht sehr offensichtliche Frage, aber dann auch wieder nicht. Und zwar, inwieweit helfen finanzielle Förderungen tatsächlich in der Produktion von OER? Die interessantere Frage ist allerdings dann tatsächlich auch, was passiert, wenn diese Fördergelder mal nicht mehr fließen? Es ist ein Grundstock an Materialien produziert man möchte als Lehrender vielleicht an diesen Materialien auch weiterarbeiten und dann fällt die Förderung weg. Was passiert?
Ja, vielleicht einmal grundsätzlich zu Projektförderung. Also wenn ich Projektförderung für etwas einsetze, was ich add-on tue und wenn ich das Geld nicht mehr habe, add-on nicht mehr tun kann, dann ist Projektförderung so semi-schlau. Und zwar egal wofür. Wenn ich aber mit zusätzlichem Geld Strukturen aufbaue, mit denen es da oder das System verändere, mit dem das System dann sozusagen im Idealfall kostenneutral weiterarbeiten kann, dann ist es klug eingesetzt. Und das ist aber die große Kunst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für OER-Produktion, ich sag mal, Infrastruktur anschaffe, dann wird mir das auch gelingen, nach der Projektförderung diese weiter zu nutzen. Wenn die aber kaputt ist, muss natürlich der Haushalt der Institution das wieder neu aufbringen. Aber von der Denke her wird es immer nur gelingen, diese Neuerung aufzunehmen, wenn sie Teil der Normalität werden und wenn sie nicht sozusagen add-on dazukommen, zeitlich oder ressourciell. Man muss eben auch dafür vielleicht auch andere Sachen sein lassen. Diese Denke ist aber leider noch nicht so richtig angekommen, weil die Förderlogik häufig in vielen Dingen eine andere ist.
Aber auch die Förderlogik ja sehr stark auf die Materialien abzielt. Und wir brauchen ja, und das sehen wir ja auch an den ganzen Portalen, die Infrastruktur. Und jetzt komme ich nochmal zu dem Punkt, wenn wir über Infrastruktur im Bereich Forschung und Lehre nachdenken und das viel stärker noch bündeln könnten, kann man damit auch natürlich eine andere Nachhaltigkeit in der Infrastruktur gewährleisten, als wenn man das nur für den Lehrkontext und nur für den OER-Kontext betrachtet. Also je mehr Synergien wir in Infrastrukturen finden, desto besser ist es natürlich auch im Nachhinein, die Infrastruktur zu warten. Denn das wissen wir alle von jeglicher Plattform, dass die Wartung und das Aufrechterhalten, das kostet eigentlich das große Geld am Ende des Tages und über Jahre hinweg. Das ist auch kein Projektgeschäft, das ist Aufrechterhaltung des Betriebs. Und deswegen finde ich bei dieser ganzen Projektförderung und ich habe ja nun seit 2015 wirklich viele dieser Projektförderrichtlinien mitgemacht und mir auch angeschaut, dass es an manchen Stellen gefehlt hat, dass wirklich im Mindset auch mal so kleinere Arbeitspakete im Kulturwandel mitzufördern, die nämlich noch stärker auf die Nachhaltigkeit einzielen und zum Beispiel die Kompetenz bei Lehrenden des Kuratierens überhaupt in den Fokus zu rücken. Also gar nicht Materialien neu zu erstellen, sondern auch sich zu öffnen, andere Materialien zu nutzen und die meiner Kolleginnen und Kollegen auch gut zu finden. Und das zu vernetzen und zu denken, Mensch, da packe ich noch eine Folie von mir rein und schon ist ein ganz anderes Material entstanden. Und deswegen ist in diesen Förderlogiken für mich, genauso wie Julia es sagt, es geht in die Infrastrukturen rein. Und Materialien zu fördern, das sehe ich gar keine Nachhaltigkeit dahinter. Also es ist gut, eine Initialzündung zu haben. Und ich erinnere mich noch an ein Zitat von einem Lehrenden einer niedersächsischen Hochschule, der gesagt hat, ja, es macht auch keinen Spaß auf einer Plattform, wo nichts los ist. Also es braucht auch ein bisschen dieses Befüllen und das, die Initialzündung, das finde ich total nachvollziehbar. Aber parallel dazu sollte auch an dem Mindset und der Kultur und der Infrastruktur gearbeitet werden, dass Synergien genutzt werden können.
Ich würde ganz gerne nochmal das Thema der gemeinsamen Bereicherung aufgreifen, das Sie gerade angesprochen hatten, Frau Klassen, also die Kollaboration bei der Erstellung von Materialien. Damit würde ich ganz gerne den Kreis schließen und zwar zurückkommen auf unsere Lernenden. Ich habe beobachtet, im internationalen Kontext werden Lernende bereits weitaus intensiver in die Produktion und das Mainstreaming auch von OER integriert. Und ich frage mich, warum das hierzulande nicht so einschlägig behandelt wird und welche Entwicklungen es bräuchte, um Lernende intensiver in die Produktion von OER mit einzubinden.
Tja, ich glaube, es ist eine Frage der Lernkultur schlicht. Also wenn ich es als das und Lernkulturen sind häufig sozusagen national geprägt oder ja nicht mindestens mal regional geprägt. Ne? Also wenn ich in unsere Lehre gucke an einer normalen deutschen Universität, dann ist die häufig geprägt davon, dass der Lehrende die Verantwortung dafür übernimmt, welche Inhalte zu welcher Zeit gelernt werden. Und das öffnet sich erst sehr langsam überhaupt in dieses Learner-Driven. Also dahin zu sagen, ich stelle euch hier den Rahmen zur Verfügung, in dem ihr selbstständig euch Wissen erarbeitet. dieses ganze Vorlesung, Übung ist ja so ein Standardding an deutschen Universitäten, ist ein Prinzip, in dem jemand etwas erzählt und der andere es nachvollzieht. Vormachen, nachmachen, so ungefähr. Das Prinzip des derer, die das sozusagen, wenn man die einbinden will, dann würde man ja sagen, ich lasse mal offen oder ich habe eine Offenheit dafür, was am Ende als Produkt oder auch Lernergebnis inhaltlicher Art rauskommt. Und mir ist es aber wichtig, dass der Weg mit den Lernenden zusammengeschritten wird. Und diese Offenheit gibt es eben an manchen Hochschulen nicht. Auch deshalb, weil ich sehe schon die Diskussion mit unseren Ingenieurwissenschaften, die mir sagen, nee. Also damit die deutschen Brücken hier nicht zusammenkrachen, müssen wir in bestimmten Standards und auf bestimmte Weise lehren und denken, weil sonst passiert dies und jenes nicht. Also da sind auch disziplinäre, ethische Vorstellungen dahinter, wie Lehre stattzufinden hat. Und ich habe den Eindruck, dass zum Beispiel die Niederlande oder auch die skandinavischen Länder uns da deutlich voraus sind, was diese Lernkultur und die Einbindung von Lernenden angeht und auch das Zutrauen, dass kluge junge Menschen auch kluge Ergebnisse produzieren, ohne dass ich ihnen sage, wo es lang geht.
Und wir hatten ja vorhin auch schon das Thema Zeit. Da finde ich, kann man ganz gut noch einhaken, dass wir eben auch die Zeit natürlich investieren müssen, um Lernende auch intensiv auf den Umgang mit OER eben vorzubereiten und den Nutzung und Entwicklungsprozess, wo wir können, eben zu unterstützen. Also dass man das OER-Thema wirklich auf eine ganz breite Basis stellt, OER oder Umgang mit OER auch zur Schlüsselkompetenz zum Beispiel im Studium wird und das OER-Thema eben auch in der Hochschuldidaktik verankert. Also, dass man insgesamt die Kompetenzentwicklung für Offenheit und Umgang mit offenen Ressourcen unterstützt.
Das würde ich nochmal unterstützen wollen. Ich glaube, es braucht manchmal gar nicht den Aspekt, dass man den Studierenden jetzt sagt oder den Lernenden sagt, so, ihr müsst jetzt OER machen, sondern dass man das eher auch vielleicht so unterschwellig einfach ihnen so mitgibt. Den Mehrwert von OER nämlich in internationalen Projektteams. Es gab ein Projekt auch an einer Hochschule in Niedersachsen, die haben mit anderen internationalen Universitäten zusammengearbeitet und sind da an Mauern von Google und Konsorten gestoßen, dass sie da sozusagen gegenseitig keine Zugänge zu ihren Daten sich geben konnten. Also, was haben sie gemacht? Sie haben dieses Studierendenprojekt geöffnet und gesagt, alles, was ihr hier in diesem Projekt nutzt, steht unter freien Lizenzen und ihr könnt kollaborativ gemeinsam daran arbeiten und das über eine offene Plattform gestaltet. Und da hat den Studierenden nie jemand gesagt, ihr macht jetzt übrigens OER, sondern man hat es sozusagen ihnen einfach so mitgegeben. Und diese Offenheit zu sagen, das ist übrigens auch das, wie ihr in Zukunft arbeiten werdet. Ihr werdet nämlich in Zukunft auch kollaborativ zusammenarbeiten. Ihr werdet vielleicht in Zukunft auch mal mit anderen Quellen zusammenarbeiten. Und das finde ich, man braucht nicht immer das Label OER. Ich glaube, das braucht die Förderpolitik mehr, als wir es im Bildungskontext brauchen. Aber das, was dahinter steht, das ist eigentlich das, was wir den Studierenden, den Lernenden und so mitgeben können. Und das war vielleicht ist mir auch nochmal so hängen geblieben.
Ich denke auch, dass Mehrwerte nachhaltiger verankert werden, wenn sie erfahrbar gemacht werden und nicht nur in der Theorie tatsächlich vermittelt werden. Ja, wunderbar. An der Stelle würde ich unser Gespräch gerne beenden und bedanke mich für Ihre Zeit und für Ihren Input und hoffe, Sie demnächst bald wieder mal anzutreffen auf der einen oder anderen Twillo-Konferenz in einem anderen Rahmen. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Super, Dankeschön.
Dankeschön. Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.